Pause an der jüdischen Schule Noam in Zürich. Hier lernen rund 180 Buben und Mädchen. In der Znüni-Pause treffe ich hier den Rektor der Schule, Scholt Balkani Geri. Der Pädagoge ist nämlich auch Historiker und hat zum Antisemitismus geforscht. Er ist selbst jüdischer Familienvater und neu auch Präsident der Schweizer Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus. Der perfekte Gast also für unseren Kulturtalk hier auf SRF 2 Kultur zur Frage Antisemitismus heute. Ist das altes Gift in neuen Schläuchen? Mein Name ist Judith Wipfler. Scholt Balkani, Sie sind Rektor dieser jüdischen Schule Noam und Sie haben selber schon einen Sohn hier an der Schule, ein zweiter Sohn kommt demnächst an die Schule. Wer hier rein will, muss erstmal mit den Sicherheitsmännern reden und dann öffnet sich die Tür. Es ist ein bisschen ein Hochsicherheitstrakt, diese Schule. Kinder sollen sich sicher fühlen, sind hier wohl auch sicher. Aber was macht das mit Kindern, wenn sie so aufwachsen?
Sie kennen nichts anderes. Die Kinder, die kommen vom Kindergarten, von der Gemeinde zu uns und auch die ist bewacht. Was ich feststelle, ist, dass die Kinder mit der Zeit mit den Sicherheitsleuten ein gewisses Verhältnis entwickeln, die anlächeln und winken, auch benennen können, wer ihr Lieblings-Security-Man unten ist. Und sonst, glaube ich, nehmen die Kinder das hin. Das ist für sie eine Selbstverständlichkeit, die, glaube ich, bis zu einem gewissen Alter nicht hinterfragt wird, sondern das ist dann einfach so. Und weil es eben Kinder sind, führt das dann auch zu lustigen Szenen. Nicht, ist eine Schleuse, wie sorge ich dafür, dass mein bester Freund noch reinkommt, wenn ich mich gegen die Tür stemme? Wie sorge ich dafür, dass der andere nicht mehr reinkommt? Da gibt es auch hier und da mal einen eingeklemmten Finger. Also der Umgang damit ist sozusagen ein eigener.
Es ist ja schon einiges gemacht worden in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Es gab diese Antirassismusstrafnorm, das war ganz wichtiger Schritt, dass man überhaupt Antisemitismus als Menschenhass auch verzeihen kann und bestrafen kann. Dann gibt es auch finanzielle Unterstützung für die Sicherheitsmaßnahmen der Gemeinden und jüdischen Institutionen. Das hat nämlich ziemlich tiefen Riss in viele Kassen gerissen. Also in Basel weiß ich, 30% ging für die Sicherheit drauf. Das ist jetzt auch besser. Und es wird auch immer wieder darüber diskutiert, soll man Nazi-Symbole in der Öffentlichkeit verbieten? Das ist jetzt aktuell. Ja, aber irgendwie ist noch nicht genug gemacht worden, vielleicht auch in den Schulen nicht genug gemacht worden, weil dieser Antisemitismus Urstände feiert auf Social Media und auch auf der Straße. Aus der Westschweiz haben wir ja auch neue Zahlen und die sind höher als ehedem. Ja, was ist versäumt worden, Scholt Balkani?
Ich glaube, es ist schwierig zu sagen, was versäumt worden ist, sondern vielmehr ist die Feststellung zentral, dass Antisemitismus in den tiefen gesellschaftlichen Schichten lauert und auch dort konserviert bleibt. Und wenn es zu einem sogenannten Trigger kommt, wie wir sagen, also wenn ein Ereignis antisemitische Propaganda oder Aktionen auslöst, dann schwappt das sozusagen wieder an die Oberfläche. Und mit dem Krieg in Gaza stehen wir im Moment vor so einem Trigger. Wir merken, dass eben die von Ihnen erwähnten Bildungsprojekte oder all die kirchlichen Dialogprojekte eine gewisse Wirkung zeigen, aber eben nicht die, dass man den Antisemitismus sozusagen aus der Gesellschaft verbannen könnte. Das ist das eine. Und das andere ist wirklich dieser Generationen-Gap. All diese Dialogprojekte, die richteten sich an Generationen, die bereits ein gewisses Alter erreicht haben, die sich engagiert haben, die sich dann mit dem Judentum, mit dem Holocaust auseinandergesetzt haben. Aber wie Sie richtig erwähnen, im Moment geht es ab in den Social Media, geht es ab mit Fake News. Da fehlt im Moment selbstkritisch auch so die Stoßkraft, diese Probleme anzugehen. Und diesen Fragen werden wir uns sehr schnell eben auch stellen müssen. Wie können wir Narrative positiv beeinflussen? Es ist im Moment ein Krieg des Storytellings.
Heißt das jetzt ganz konkret, dass Sie als Präsident der Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus da auch eine Social-Media-Gegenkampagne starten wollen?
Wie das konkret aussehen wird, das weiß ich nicht, sondern was ich feststelle, ist lediglich, wir müssen uns dem Thema stellen, weil die Idee, eben Leserbriefe zu publizieren in schweizerisch beachteten Publikationsorganen wie der NZZ und den Tagesanzeiger oder in lokale Blätter, das erreicht eben nicht mehr die Leute, die in 10, 15 Jahren eben gesellschaftspolitisch wichtige Entscheidungsträger sein werden. Die holen wir damit nicht ab.
Junge Menschen sind aber nicht nur im Internet, die sind auch auf der Gasse, auf der Straße und jetzt aktuell auch viel auf Demonstrationen. Und da gibt's für viele Menschen wirklich ein Dilemma. Also Menschen, die es gut meinen, die Frieden wollen, die Menschenrechte wollen, finden sich dann in einem seltsamen Publikum wieder an solchen Demonstrationen, vor allem wenn sie sogenannt pro-palästinensisch sind. Was ist denn das für ein Milieu, was sich da zusammenfindet und wo entdecken Sie, identifizieren Sie da Antisemitismus?
Also ich denke, es ist die Frage, wie wird zu diesen Demonstrationen mobilisiert und was ist die Message dahinter? Im Gaza-Konflikt oder Krieg merken wir ganz stark, dass der 7. Oktober, der Auslöser war, aus dem Narrativ verschwunden ist, sondern angeknüpft wird historisch an eine Zeit, an 1948 mit der Staatsgründung von Israel. Und der 7. Oktober, der wirklich ein schreckliches Massaker war, ich war in den letzten Tagen in Israel und habe auch die Kibbutzim besucht, wo diese Anschläge verübt worden sind, das ist schrecklich. Und deshalb ist die Frage vielmehr die Mobilisierung geschieht eben nicht auf dem Hintergrund des 7. Oktober, sondern die Mobilisierung geschieht auf dem Hintergrund einer übergeordneten Geschichte. Und da sind wir ganz klar wieder bei diesen Diskussionen über Woke, über Jugendbewegungen, wo man diesen ganzen Konflikt sozusagen zum Problem von westlichen Ländern macht, von postkolonialistischen Strömungen und so weiter und so fort. Und da sind wir wieder beim Storytelling. Und hier müssen wir anknüpfen und sagen, nein, es gibt eine Geschichte, die anders strukturiert ist. Und wenn wir die ernst nehmen, dann sind auch eure Argumente anders zu gewichten. Also es geht hier nicht um richtig oder falsch, sondern es geht darum, eben eine Gegengeschichte zu erzählen, eine andere Perspektive einzubringen. Und das muss das Ziel sein, dass diese Geschichte eben auch wieder Plausibilität gewinnt und auch wieder gehört und rezipiert wird.
Es gibt auch Thesen, die sagen, man nimmt den Juden eigentlich den Holocaust, die Shoah übel, diesen großen Genozid. Genozid ist ja auch wieder ein Wort, das im Moment im Munde geführt wird im Blick auf Gaza. Und da habe ich auch den Eindruck, ja, man nimmt eigentlich auch den jüdischen Israelis den 7. Oktober übel, das Massaker, was dort passiert ist.
Also beim 7. Oktober, da blendet man es einfach aus. Sagt zwar dann, es habe ein wahnsinniges Massaker stattgefunden, das sei furchtbar schlimm. Es gibt dann Leute, die sagen, ja, vielleicht war es ja ein wenig verdient und dann blendet man das aus. Beim Holocaust oder dem Shoah-Diskurs stelle ich so ein wenig fest, mit großem Bedauern, dass es Tendenzen gibt, den Leuten die Erinnerung wegzunehmen. Also, dass man diesen 6 Millionen maschinell getöteter Menschen die Erinnerung wegnimmt und die eben wie transferiert auf die Situation in Gaza. Das sei der wahre Holocaust, dort passiere jetzt Schlimmes. Und das ist auf einer geschichtsphilosophischen Ebene ein totales No-Go. Diese beiden Ereignisse, so schlimm sie auch sind, sind nicht vergleichbar. Sprich, es ist möglich, am Holocaust Remembrance Day eine Pro-Palästina-Demo abzuhalten, mit einem ganz einfach legalistischen Argument heraus der Meinungsfreiheit, ohne die geschichtsphilosophische Klaviatur zu berücksichtigen, die von einer Verantwortung für die Geschichte ausgeht. Und wenn wir Geschichte lediglich auf der legalen Ebene wahrnehmen, dann passieren eben solche Dinge, die ich menschlich zutiefst schwierig und im Endeffekt auch sehr zynisch und verletzend finde, dass man den Tag, an dem wir uns unserer Verantwortung stellen müssen für ein Ereignis, einen Zivilisationsbruch, das es noch nie gegeben hat und hoffentlich auch nie mehr geben wird, dass man diese Erinnerung relativiert.
Es ist auch interessant, dass sich an den Universitäten etwas abspielt. Also wir reden ja nicht nur über ungebildete Menschen oder Jugendliche, die nichts lesen würden oder irgendwie. Ganz im Gegenteil, an den Universitäten spielt sich auch ein Antisemitismus ab, und zwar international. Das ist ja ein globales Phänomen. Bei uns in der Schweiz hat sich gerade unlängst eine Gruppe gebildet, jüdische Hochschuldozierende, die sich gegen Antisemitismus einsetzen wollen. Und das ist ja schon noch ein Punkt, dass so etwas wie Antizionismus dort im wissenschaftlichen Diskurs sogar vorangetragen wird. Was ist das für ein Milieu?
Wir gehen davon aus, dass der Antisemitismus von rechts kommt und dass diese rechte Szene, auch wenn es Nouvelle Droite, also die intellektuelle rechte Szene ist, dass wir die verorten können, die einschätzen können, dass wir die Exponenten kennen. Und wir sind jetzt damit konfrontiert, dass eben dieser Antisemitismus nicht von rechts kommt, sondern, wie Sie eben sagen, vielleicht eher aus der Hochschulszene, die linker sich orientiert. Und was ich jetzt feststelle, ist, dass dieses Milieu davon ausgeht, mit ihrem Engagement, mit ihrem intellektuellen Engagement, tatsächlich die Welt in irgendeiner Form ideologisch zu verändern. Das ist dann der Kampf eben der oberen, reichen, Entfremdeten gegen die armen, Unterdrückten, die hungrig sind. Das ist dann eben ein Oben und ein Unten, und die Welt zerfällt dann in Gut und Böse. Und solche Stereotype, glaube ich, haben in einem Wissenschaftsbetrieb als solches nichts verloren, sondern hier ist eben Differenzierung gefragt, wo man sicherlich sagt, man kann und muss sich mit den Entrechteten solidarisieren. Da hat jede Wissenschaft auch einen Umgang damit. Jurisprudenz über die Gesetze, Geisteswissenschaft im Aufzeigen von Methoden, die solche Missstände aufgezeigt werden können. Die praktische Arbeit hingegen ist aber so, wie bei uns Universitäten strukturiert sind, außerhalb. Und wenn jetzt eben diese Praxis hineindrängt in die Lehre, dann kommt es zu einem Aktivismus, und der ist dann eben schwierig beherrschbar, weil man dann nicht mehr Wissenschaft macht, sondern ideologisches Training im Hinblick auf ein Ziel, das erreicht werden muss, und zwar besser heute wie morgen. Und das funktioniert bei unseren Universitäten nicht. Aber hier kann man auch feststellen, dass die Universitäten reagiert haben und eben die Standards wieder einfordern.
Da gab es zwei Dinge an der Universität Bern und an der Universität Basel, wo da zwei Institute zurückgebunden wurden. Wenn zum Beispiel Gynophobie, also Frauenhass, aufgeführt wird neben Rassismus, und dann kommt Zionismus. Was dort gemeint ist, ist eine Okkupationspolitik oder so. Wie kommt das? Wieso gelingt das?
Weil eben die Geschichte andersherum erzählt wird. Da sind wir wieder bei diesem Storytelling oder bei diesem Narrativ. Wenn man den Staat Israel aus dem Narrativ eben des Kolonialismus erzählt, dann wird vieles deutlich, wie diese Denkart funktioniert. Wenn man den Staat Israel erzählt aus der Geschichte der europäischen Katastrophe, dass er schlussendlich eben auch ein Zeichen der Mitverantwortung der europäischen Länder an der Geschichte des jüdischen Volkes ist, dann wird durchaus auch wieder anderes erklärbar. Es ist so oder so eben eine Engführung von geschichtlicher Deutung, die keinen Platz für Differenzierung zulässt und die schlussendlich dabei endet, dass man sagt, es hat keinen Platz für Antisemitismus. Und wir stellen aber durchaus fest, dass das Slogans und Schlagworte sind, weil trotzdem macht sich antisemitisches Gedankengut dann trotzdem breit, aber eben mit der Fahne der Befreiung, des Helfens für eine bessere Welt.
Das Schlagwort Kolonialismus, das würde ja auf die Briten passen. Die hatten ja das Protektorat über das damalige Palästina, über dieses Gebiet. Die Juden sind ja selber eigentlich Opfer von Kolonialismus gewesen. Sie wurden auch vertrieben, also das Narrativ Flüchtlinge. Das scheint mir in diesem Zusammenhang ja auch nochmal wichtig zu sein. Wir solidarisieren uns gern mit geflüchteten Menschen und versuchen ihnen zu helfen. Und dieses Narrativ greift ja auch jetzt auf die arabischen Flüchtlinge. Dabei waren die Juden aus dem Maghreb auch vertrieben worden und dann geflüchtet. Da kommt so viel zusammen, was man, wenn man es anders betrachtet, ja gar nicht zusammenpasst. Kann man da noch diskutieren?
Ich glaube tatsächlich, dass das Problem ist, dass man wie nicht darüber diskutieren kann. Dass Geschichte ein Ziel verfolgt, ist kein neues Phänomen. Also wir können auch, wenn wir die Geschichte der Schweiz betrachten, sehr schön aufzeigen, dass wir verschiedene Narrative haben, nicht? Eine bewährte Probe während dem Zweiten Weltkrieg, in dem das Land zusammengestanden ist und dieses Nazi-Deutschland zurückgedrängt hat, dank eben diesem Redui-Gedanken. Da ist viel Pathos dahinter und das ist auch gut und wichtig, weil es den Zusammenhalt und die nationale Identität stärkt. Aber auch dort gibt es dann die Geschichte von den Vermögen, die nachrichtenlosen Vermögen, von der Zusammenarbeit mit der Nazi-Deutschland, Judenstempel, von einer Flüchtlingspolitik, die in der Zeit vielleicht gerechtfertigt im Nachhinein, aber doch sehr viele Fragen aufwirft. Also wir sehen, dass Geschichte eigentlich vielfältig konstruiert wird. Nun aber eben, man kann beide Geschichten nebeneinander halten und sich wie bewusst sein, dass es diese beiden Narrative gibt, wenn dieser Dialog nicht mehr funktioniert. Dann hat es meiner Meinung nach nichts mehr mit Wissenschaft zu tun, sondern da geht es um die Zementierung von gewissen Narrativen. Und das führt dann schlussendlich in eine Verengung, in eine gesellschaftliche und schlussendlich auch in eine politische Verengung, die dann wieder sehr verheerend wirken kann.
Scholperkani, Sie sind Gast bei uns im Kulturtalk auf Radio SRF 2 Kultur. Wir sprechen über den aktuellen Antisemitismus und fragen, ist das altes Gift in neuen Schläuchen? Ist es das?
Das ist es, glaube ich. Ich glaube, kein Argument, das im Moment in antisemitischen Diskursen verwendet wird, ist neu. Vielleicht werden die Argumente anders konstruiert, vielleicht lösen sie sich aus einem antijudaistischen Kontext heraus und werden anderswo eingesetzt, aber sie sind da. Sie sind in den gesellschaftlichen Schichten, schlummern die irgendwo und sie kommen dann, wie ich bereits gesagt habe, an die Oberfläche.
Können wir die mal aufzählen, dass man sie auch wirklich erkennt? Ich fange mal an. In der Pandemie kam ja auch wieder Antisemitismus hoch. Das Stereotyp aus dem Mittelalter, die Juden als Brunnenvergifter, sind irgendwie schuld, wenn es Krankheiten gibt, eben damals die Pest, heute Corona. Machen Sie mal weiter. Was sind wieder die Stereotypen, die wir heute leider gewärtigen müssen?
Verschwörungstheorien, die wir während Corona gesehen haben, die Weisen von Zion, die eben dafür sorgen, dass diese Pandemie sich ausbreitet, weil sie der Menschheit nichts Gutes wollen, oder dann ganz klar aus ökonomischen Aspekten heraus, dass man hier die Weltwirtschaft in irgendeiner Form dann kontrollieren will. Dann das Stereotyp der reichen und mächtigen Juden, das ist dann wieder diesen postkolonialen Diskurs ganz stark, nicht? Also diese Sichtweise, dass Jüdinnen und Juden per se erfolgreich und reich sind und eigentlich nur für ihre eigenen Rechte sorgen und der Rest ist ihnen egal. Eben sie lernen nicht mal aus der Geschichte, nicht? Also sie waren ja selber mal Unterdrückte und unterdrücken jetzt umso mehr. Das ist auch ein Stereotyp, das aufkommt, dass sich nicht einfügen können, unanständig sein. Dann gibt es auch immer wieder in einem Schweizer Tourismusgebiet flackert das immer wieder auf, nicht, dass die Hygiene nicht stimmt. Man erledigt die Notdurft dort, wo man gerade ist. Man hinterlässt irgendwelche Plätze mit Abfall und man tut dies als Jude, als Jüdin und weil man das eben sonst nicht macht. Also da kann man eigentlich diese Fäden wieder sehr aufgreifen und weiterspinnen.
Wir haben aber aufhören mit dieser grauenvollen Liste, Scholperkani, ist es wirklich furchtbar, aber so ist es. Sowas kann man lesen, hören und auf der Straße, am Stammtisch oder auch auf Social Media. Wir haben darüber gesprochen, dass antisemitische Stereotype jetzt auch im universitären Diskurs wieder aufkommen, auch in der Kunst- und Kulturszene. Das ist natürlich etwas, was uns im Kulturtalk auf SRF 2 Kultur auch nochmal interessiert. Da gab es gerade die Berlinale mit einem Eklat und der nächste kommt, das ist die Biennale in Venedig, wo diskutiert wird, ob man da Israel als Staat ausschließen soll. Notabene, Russland wurde nie ausgeschlossen von der Biennale in Venedig. Was haben wir da für ein Konglomerat an Antisemitismus in der Kunst und Kultur? Es war ja auch noch interessant, dass auf das Massaker vom 7. Oktober aus der Kulturszene ganz wenig Solidarität oder Erschrecken artikuliert wurde.
Ich ordne das wirklich in diesen Diskurs ein, dieser Idee des mächtigen Judentums nicht, das jetzt keine Sekunde auslässt, um eben diesem palästinensischen Volk irgendein Leid anzutun und die Kulturszene, die sich jetzt eben solidarisiert mit den Entrechteten, die eben aufzeigt, es kommt mir manchmal so vor, wie so eine pseudomarxistische Theorie, nicht? Also auf der einen Seite sind da die reichen Mächtigen und nochmals auf der anderen Seite sind da die Entrechteten, die nicht für sich selber schauen können, weil sie dermaßen am Boden liegen. Und da kommt dann eben dieser Hilfsreflex. Wir müssen diesen Leuten doch eine Stimme geben. Es ist doch furchtbar, was denen passiert.
Und das ist es ja auch.
Das ist es tatsächlich. Wir sprechen von Narrativen, nicht? Wir sprechen jetzt nicht von konkreten Ereignissen. Das ist ja irgendwie auch das Privileg des Intellektuellen, die Metaebene einnehmen zu können. Und auf der Metaebene geht es eben um eine Solidarisierungsaktion, ohne sich vertieft mit der Geschichte auseinandersetzt zu haben. Und dann sucht man die Aufmerksamkeit, nicht? Und wir haben in unserer Gesellschaft auch viele Punkte, wo Kameras sind, wo hingeschaut wird, und da kann man Messages platzieren. In einer Kultur, in der vieles offengelegt werden will an Missständen, was nicht gut ist oder was gesellschaftlich nicht okay läuft, sind eben diese Bühnen tragfähige Transmitter solcher Botschaften. Und sie können dann nicht diskutiert werden, weil es ist bang, ich habe die Message gesetzt, jetzt kommt mal klar damit. Und dann rauscht das einmal in den Feuilletons durch und zurück und dann ist es gegessen. Auch hier wieder findet kein Diskurs statt.
Und das ist eben ein globales Phänomen, das heißt, es schwappt auch bei uns in die Schweizer Feuilletons rein und in den Schweizer Diskurs. Das kann man gar nicht mehr trennen, wenn da in Berlin an einem Filmfestival so etwas passiert oder wie vor ein paar Jahren an der Documenta in Kassel. Da hat sich das eigentlich schon sehr gut abgezeichnet. Gerade ich will noch kurz auf Afrika nämlich schauen, weil das auch sehr interessant ist, was da im Moment passiert. Also dort gibt es einen starken Antisemitismus, einen israelbezogenen Antisemitismus. Und ausgerechnet aus Südafrika kommt ja dieses Schlagwort Apartheid. Das ist ein Wort aus der Burensprache und bezeichnet eigentlich historisch korrekt die Diskriminierungssituation, Unterdrückung der schwarzen afrikanischen Bevölkerung im südafrikanischen Apartheidsstaat. Und ausgerechnet die Südafrikaner, die ja nun das erlitten haben und genau wissen müssten, die sagen jetzt, Israel ist ein Apartheidsstaat. Notabene auch die Kirchenführer Südafrikas, was wiederum einen innerökumenischen Disput auslöst bis heute.
Vielleicht ist das eine Art Projektion, nicht? Dass man wie sagt, wir haben das überwunden und erwarten das von anderen, oder man zeigt auf, dass eben dieses Apartheid-Phänomen nicht so singulär ist. Und auch hier sind wir wieder bei der Konstruktion von Geschichte.
Dann ist plötzlich das verfolgte Volk eben das Volk Gottes und die Juden sind es nicht mehr. Ich erinnere an Weihnachten, als der palästinensisch-lutherische Pfarrer ein Jesuskind, Klammer auf, jüdisches Kind, Klammer zu, in die Krippe legte mit einem Palästinenser-Schal drumherum. Also da wird ja eigentlich die jüdische Identität und Geschichte ja vereinnahmt.
Ja, das ist richtig. Ich glaube, aber besonders in den Kirchen oder in den kirchlichen Erzählungen ist das Judentum ja noch einmal speziell. Weil wenn man diese Texte eben nicht historisch kritisch liest, dann kommt man unweigerlich in Probleme hinein. Nicht? Das ist eine Abgrenzung, eine radikal-verbale Abgrenzung gegenüber eben den damaligen Jüdinnen und Juden, die diese Heilsbotschaft nicht in dem Maße angenommen haben, wie... Man kann diese Geschichten sehr schlecht in das Hier und Jetzt übertragen, ohne historisch kritisch zu sein. Und dieses Beispiel, das Sie nennen, ist eben genau so eine Falle, die eben nicht geht. Weil das Jesuskind der damaligen Zeit, mag es historisch sein oder nicht, hat mit Palästinenserin, mit Palästinenser nichts zu tun. Es ist nicht auf der gleichen historischen Ebene. Das suggeriert aber plötzlich ein Bild, das historisch vollkommen falsch ist und dementsprechend auch sehr viele Klischees reproduziert, die die Leute annehmen und rezipieren können. Und da ist natürlich dann die Wirkung verheerend. Besonders kirchliche Gruppen haben eine tiefe Verantwortung, aus ihrer Geschichte heraus zu lernen und hier eben sensibel zu sein und ja, wieder nicht in die Falle hineinzutappen, dass man Stereotype produziert, die unhinterfragt sind.
Also diese Arbeit der Dekonstruktion des theologischen Antijudaismus, des christlichen Antisemitismus, der es dann ja auch war, die wird seit der Shoah, seit dem Holocaust gemacht. Und sie wurde auch gut gemacht, vor allem von der römisch-katholischen Kirche, die größte Kirche auf dieser Welt ist. Und trotzdem kommt das jetzt wieder. Und da frage ich mich schon, wieso ist das so hartnäckig, wieso gelingt es, diese Narrative immer wieder rumzudrehen?
Dass diese Arbeit gemacht worden ist, das sehe ich und das anerkenne ich auch. Jetzt sind wir wieder bei der Ausgangsfrage, dass die Kirche jetzt, wenn wir es auf die Schweiz beziehen, einfach die Leute nicht mehr erreicht, die dieses Argument reproduzieren. Und es ist selbstverständlich auch immer eine Frage des theologischen Bildungsgrades. Müssen wir eben nach Schichten und nach Methoden fahnden, um diesen Generationengap in dem Sinne wieder ein wenig reduzieren zu können?
Arbeit gegen Antisemitismus, der Jahrtausende alt ist und als Bodensatz in unserer europäischen Kultur, auch der christlichen Kultur, einfach drin ist, das ist eine Sisyphos-Arbeit. Warum tun Sie sie trotzdem, Scholt Balkani?
Weil im Endeffekt ist Antisemitismus eine demokratiezersetzende Kraft. All diese Gedanken zu Ende gedacht entsprechen nicht dem, was wir in Europa zumindest unter einem aufgeklärten demokratischen Staat verstehen. Und deshalb ist es Aufgabe jeder Bürgerin, jedes Bürger eines Landes, sich mit solchen Stereotypen, Vorwürfen auseinanderzusetzen, weil es ein Beitrag ist zum Gelingen dieses Projekts demokratischer Staat und Leute, die in einer Toleranz miteinander leben.
Besten Dank, Scholt Balkani, für diesen Kulturtalk auf Radio SRF 2 Kultur. Antisemitismus heute, altes Gift in neuen Schläuchen, haben wir diese Sendung genannt. Danke auch, dass wir hier in der jüdischen Schule Noam in Zürich sein durften für dieses Gespräch. Es ist immer gleich eine ganz andere Atmosphäre. Mein Name ist Judith Wipfler.